Queergelauscht.
Der Podcast über queere Literatur und mehr.
Von Sarah, Tati und Jora.
Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Fenja Wächter. Im ersten Teil haben wir vor allem über Fenjas Bücher, Die Drachen von Atlantis und Die Drachen von Avalon gesprochen. Aber Fenja ist nicht nur Autorin, sondern auch Coverdesignerin. Und darüber, sowie über das Schreiben allgemein, wollen wir jetzt miteinander sprechen. Und dann stelle ich doch einfach gleich schon mal die erste Frage. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen?
Ja, genau. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen vorhin gehabt. Und zwar durch Träume tatsächlich. Also ich hatte damals einen sehr umfangreichen Traum gehabt, war auch im ganz anderen Bereich gewesen, war auch total, also so eher Fantasy-mäßig gewesen. Und dann dachte ich als erstes so, ja, okay, hey, das schreibst du einfach für dich auf. Ja, ich fand den gut, also er hat mir gut gefallen und ich dachte so, für mich mache ich das. Und so fing das eigentlich an, dass ich halt, dass sich das, diese Idee immer weiterentwickelt hat und weiterentwickelt hat und dass ich da so richtig drin versumpft bin. Und daraus ist tatsächlich dann auch mein Debüt im Endeffekt dann geworden. So im Nachgang betrachtet hätte ich das vielleicht mal besser nicht veröffentlicht. Gebe ich zu, aber naja, gut. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Und ja, dann kam im Prinzip so eins zum anderen. Und das hat sich einfach weiterentwickelt und ist so ein bisschen Selbstläufer geworden. Also, dass ich wirklich am Anfang dachte, ja, okay, das mache ich jetzt gerade für mich. Und hey, jetzt habe ich ein fertiges Manuskript und war total happy und total glücklich darüber gewesen. Und dann dachte ich so, okay, was machst du jetzt damit? Ja, und dann habe ich es halt veröffentlicht. Und dann fand ich das auch ganz toll. Also wirklich am Anfang war das ganze Schreiben wirklich einfach nur für mich gewesen. Und da dachte ich, ja, wenn ich es halt schon habe, dann was soll ich jetzt in die Schublade halt legen? Und das habe ich dann jahrelang als Hobby im Endeffekt dann betrieben. Und es kamen halt immer mehr Ideen dazu und mehr Ideen dazu. Wie gesagt, ich träume sehr gerne und sehr viel. Und irgendwann, ja, kam ich halt jetzt eben an den Punkt, wo ich dann das ja im Endeffekt jetzt wirklich auch hauptberuflich ja dann mache. Genau. Aber so ist es im Prinzip alles entstanden. In Form eines einzigen Traumes, der sich verselbstständigt hat.
Wann war denn dieser Traum gewesen? Es sind ja viele AutorInnen, die, glaube ich, schon immer, wie, weiß ich nicht, Fanfictions geschrieben haben oder schon in der Grundschule kleine Ideen hatten, aber was halt nicht meistens selten irgendwie handfest gewesen ist. Hattest du also schon früh geträumt oder kam es dann wirklich, weiß ich nicht, mit 20 hattest du diesen Traum, du hast ihn aufgeschrieben, du hast daraus ein ganzes Buch gemacht und dann gesagt, ja, jetzt veröffentliche ich das.
Ja, das ist total interessant, weil ich habe das auch schon oft so gelesen, so, ne, wenn andere Autorinnen sagen, ja, dass sie halt mit Fanfiction angefangen haben und das war wirklich so noch nie meins gewesen. Also wenn ich zurückdenke, klar, man in der Schule, da muss man natürlich immer Aufsätze schreiben. Die waren bei mir auch sehr kreativ gewesen. Das fing dann an, das ist so eine Story, die muss ich jetzt gerade mal erzählen, das ist die Lieblingsstory von meiner Mama, die sie immer erzählt oder zum Besten gibt. Das war in der Grundschule gewesen und da muss man ja, so Unfallhergang oder so Erörterungen schreiben, was passiert ist. Und die Vorgabe war gewesen, dass es einen Autounfall gab und eine Kuh wurde angefahren. Polizisten waren vor Ort, klar, dann natürlich noch der Bauer, dem die Kuh gehört, die Person, die das Auto gefahren hat. Und dann war die Frage, also dass man halt aus der Sicht von einem Beteiligten einfach diesen Aufsatz schreibt. Ich konnte mit keinem was anfangen, weder mit dem Polizisten, noch mit dem Fahrer, noch mit dem Bauern. Ich weiß nicht, wer der, ach, Tierarzt. Der Tierarzt war natürlich auch noch dabei irgendwie, keine Ahnung. Naja, ich habe diesen Aufsatz dann aus Sicht der Kuh geschrieben, die sich am Anfang noch mit den Vögeln unterhalten hat. Und ja, also das ist so. Also kreativ war ich immer. Fanfiction habe ich nie geschrieben. Und dann, ich habe auch schon sehr lange geträumt, auch vorher schon, aber ich habe die halt nie aufgeschrieben und ich habe die auch nie weiter verfolgt. Ich weiß nicht, warum dieser Traum so besonders für mich war. Also im Nachgang kann ich das gar nicht sagen, dass ich wirklich angefangen habe, den aufzuschreiben und auch weiterzuspinnen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe es einfach dann getan.
Weißt du noch, welche Note du für die Kuh bekommen hast? Ich muss gestehen, ich finde es sehr herrlich und sicherlich war das auch der einzige Aufsatz gewesen aus der Sicht der Kuh, weil alle anderen sich wahrscheinlich ne, an die denken, okay, ich muss aus der Sicht einer Person schreiben. Ja, weißt du noch die Note?
Wir hatten Kontakt auch zu einem Lehrer und daher wissen wir tatsächlich, dass dieser Aufsatz zur Belustigung oder zur Erheiterung, nicht Belustigung, aber zur Erheiterung der Lehrer beigetragen hat. Also dass er tatsächlich in der Pause dort vorgelesen und vorgetragen worden ist und dann wild diskutiert worden ist, ob das jetzt tatsächlich Thema verfehlt ist. Wobei es aber natürlich ja halt auch einfach sehr kreativ war. Ich weiß gar nicht mehr, welche Note ich bekommen habe. Ich habe ihn tatsächlich noch irgendwo, glaube ich, auf dem Speicher oben rumliegen. Ich müsste gucken. Ich weiß es nicht. Ich muss auch gestehen, damals war auch gerade Grammatik und Rechtschreibung bei mir eine Katastrophe. Das heißt, selbst wenn ich inhaltlich, meistens habe ich in der Schulzeit inhaltlich 1 bis 2 bekommen, meine Noten waren aber nie gut gewesen, weil ich einfach mit Orthographie und Rechtschreibung dann das so runtergezogen habe, dass da nie besser als eine 3 oder eine 4 bei rumgekommen ist.
Ach, schade. Ja, schade, dass dann ne, inhaltlich super und dann ja, Rechtschreibung leider nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei mir gewesen ist, aber eine sehr schöne Geschichte. Ich überlege gerade, Thema verfehlt. Ich meine, du hast ja aus einer beteiligten Person. Ja, gut, man könnte jetzt sagen, theoretisch ist ja Tiere eine Sache, aber naja.
Ja, also es wurde mir tatsächlich durchgegangen. Und das war auch wirklich ein Punkt, wo meine Mama gesagt hätte, da hätte sie dann da auf der Matte gestanden und eben diskutiert darum, weil im Endeffekt die Kuh, und das war auch mein Denken gewesen, sie war ja beteiligt und sie war nicht nur beteiligt, sie war wirklich diejenige, die betroffen war. Also, wenn die
Das
Kuh nicht
stimmt.
betroffen war, dann weiß ich es ja auch nicht.
Ja, stimmt. Du hast einen kleinen Sohn. So, und wahrscheinlich ist das Schreiben dadurch etwas anders. Wie hat sich denn deine Schreibroutine, sofern du eine hast, denn verändert? Oder generell, wo du ein Kind hast, ja, was ist jetzt anders?
Kurze Antwort, alles. ja, also ein Kind krempelt so ein bisschen das ganze Leben um. Und was die Schreibroutine angeht, schreib was? Ja, schwierig, nenne ich es mal. Am Anfang habe ich natürlich die Zeiten, das ist halt auch mal so eine Sache, ne? Wenn das Kind dann gerade, also als es noch ganz klein war, wenn es dann schläft, dann bist du meistens auch so platt, dass du dich gerade dazugelegt hast und hast dann auch geschlafen. Einfach weil du die Zeit und dann auch den Schlaf nachholen musstest, der dir da verloren gegangen ist, dann, also so nachts und so weiter und so fort. Ja, es ist schwierig mittlerweile, es pendelt sich ein. Also gerade seit er in die Kita geht, dass ich wirklich jetzt vormittags im Endeffekt zum Schreiben, also eben zum Arbeiten komme, wenn er in der Kita ist. Wenn er natürlich daheim ist, dann ist natürlich wieder alles über den Haufen geworfen. Also gerade wenn Kita zu ist oder wenn ein Kind krank ist, dann versuche ich es irgendwie reinzuquetschen, reinzumogeln, weil ich bin tatsächlich auch ein morgens Mensch. Ich kann abends da, also mitunter klappt das auch abends, aber eher nicht so. Und vor allen Dingen, wenn du den ganzen Tag auch, das klingt jetzt irgendwie fies, so ist es gar nicht gemeint, aber wenn du den ganzen Tag halt einfach mit dem Kind irgendwo unterwegs bist, dann bist du abends auch platt. Also ich zumindest. Mag andere geben, wo das nicht so ist, aber dann bist du einfach froh, wenn du die Füße hochlegen kannst und kannst mal durchatmen, statt dich da noch hinzusetzen und dann auch wirklich kreativ noch tätig zu sein. Also im Sinne von sich wirklich Geschichten jetzt auszudenken, die dann inhaltlich Sinn machen, die dann interessant sind, dass du den Spannungsbogen noch aufrechterhältst und dass du dann noch an alle handwerklichen Regeln denkst und Formulierungen noch drauf achtest und doppelte Wörter und keine Ahnung, vergiss es.
Es werden sicherlich auch noch andere Zeiten kommen. Also hast du nie, es gibt ja manche, die tatsächlich nachts schreiben. So geht es mir tatsächlich auch. Also ich bin kein Morgenmensch. Deshalb, ich dachte, die Aufnahme heute findet auch später statt. Und genau, deshalb, also ich könnte zum Beispiel auch abends besser schreiben und das habe ich auch schon von anderen gehört. Aber bei dir dann, also bevor du deinen Sohn hattest, hast du wahrscheinlich dann auch vormittags, tagsüber geschrieben.
Ja, da war es ja natürlich so, ich bin ja arbeiten gegangen. Also andersrum, ich war schon immer ein Morgenmensch, schon immer. Also bei mir war es so, ich bin immer um 5 Uhr aus dem Bett gefallen. Also wirklich auch ohne Wecker, dass ich wirklich um 5 Uhr hellwach war, aufgestanden bin, mich fertig gemacht habe. War dann immer sehr früh auch auf Arbeit einfach gewesen. Fand ich auch sehr gut, weil, blöd gesagt, ne, wenn du früher fertig bist, kannst halt auch früher nach Hause. Da habe ich dann wirklich nachmittags, also im Endeffekt, wenn ich nach Hause kam, mich dran gesetzt und habe dann geschrieben, musste da ja nichts machen. Also ich war ja da wirklich komplett frei in meiner Zeiteinteilung. Man muss natürlich auch noch sagen, mein Mann arbeitet halt auch einfach Schicht. Das heißt, wenn ich nach Hause kam, mitunter hatte der halt einfach Spätschicht. Das heißt, hier war halt einfach auch niemand. Ja, also ich konnte wirklich machen, was ich wollte. Musste mich danach niemanden richten. Und genau abends bin ich wirklich, konnte man sagen, einfach Punkt 9, also so 9 rum plus minus ein paar Minuten bin ich ins Bett gegangen auch. Und ich beneide wirklich die Leute, die nachts schreiben können oder abends oder da auch kreativ sind und da auch einen anderen Rhythmus haben. Ich kann es nach wie vor nicht. Also ich bin dann so müde und so. Und ich merke es auch jetzt, selbst wenn ich dann wirklich mal versuche, mich abends hinzusetzen, also jetzt gerade so ein bisschen, wo wir wieder so eine Phase hatten, die so ein bisschen, ich nenne es mal, schwieriger war, was den Schlafrhythmus auch nachts halt einfach angeht, mir fehlt dann Schlaf. Also dann bin ich morgens so müde, dass ich dann gar nicht arbeiten kann und das funktioniert für mich dann auch nicht. Also das ist dann wirklich so, wo ich dann sage, okay, da muss ich halt abends einfach auf diese Stunde mehr schreiben, die ich dann hätte, verzichten, weil ansonsten bin ich am nächsten Tag halt einfach nicht einsatzfähig. Ja, es ist ein bisschen schwierig und wie gesagt, ich beneide da jeden, der das halt einfach anders kann. Ich kann es nicht.
Bist du dann eher ein Teemensch oder geht nichts über Kaffee?
Kaffee. Kaffee. Also als ich nach arbeiten gegangen bin, war ich wirklich auch ein Teemensch. Also das war so, dass ich erstmal vormittags eine Tasse, also hier, als ich aufgestanden bin. Ich bin auch ein Frühstückmensch. Ich muss frühstücken. Ohne Frühstück bin ich unleidlich. Zumindest gewesen. Mittlerweile mit Kind hat sich das auch ein bisschen geändert, dass ich wirklich hier morgens immer, also 5 Uhr aufgestanden, fertig gemacht, dann halt Kaffee getrunken, gegessen, also gefrühstückt und dann halt zur Arbeit gefahren. Und auf der Arbeit habe ich wirklich immer, immer, jeden Morgen einen Tee getrunken. Das war der Standard. Ja, mache ich nicht mehr, seit ich jetzt daheim bin. Und auch mein Kaffeekonsum hat sich verdoppelt.
Oh, ja gut, jetzt wo die Tasse Tee wegfällt.
Nee, vor allen Dingen halt wegen Müdigkeit und Kind und schlaflose Nächte und ja.
Du hast zusammen mit Svea Lundberg eine Reihe geschrieben und ihr schreibt auch schon an was Neuem, wenn ich richtig informiert bin. Wie ist denn das Schreiben so zu zweit? Gibt es da viel Planung? Sprecht ihr euch vorher ab oder habt ihr nur so grobe Ideen, Skizzen, wie es ablaufen soll? Und streitet man sich auch mal? Also ja. Wie ist das so?
Ja, also es kommt natürlich die Zeitplanung wieder rein. Also das ist etwas, wo ich auch sagen muss, wenn ich mit jemandem zusammenschreibe, wie jetzt mit der Svea, also wir sind natürlich auch befreundet, sehr gut befreundet, und ich habe dann trotzdem immer ein super schlechtes Gewissen. Also wenn ich dann sage, hey du, heute bin ich eigentlich dran mit Schreiben, ich kann gerade wieder nicht, weil das Kind zu Hause ist. Also das macht bei mir einen unheimlichen Druck, muss ich zugeben. Also das ist von ihrer Seite aus auch total in Ordnung und sie weiß es auch und sie ist damit total fein, ja, aber das ist, was bei mir dann halt einfach passiert, dass ich so das Gefühl habe, ja, aber jetzt wartet noch jemand auf mich noch zusätzlich und oh mein Gott, und das geht nicht, und also das bei mir selbst verursacht das einfach Druck, auch wenn mir keiner den Druck macht. Und es ist halt einfach ein bisschen schwierig. Und was das Plan angeht, das ist total witzig. Also, die liebe Svea und ich, wir haben unseren allerersten Fährband. Wir haben den so durchgeplant gehabt, also wirklich. Also wir treffen uns natürlich auch immer privat regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig. Wir versuchen uns regelmäßig zu treffen. Das trifft vielleicht am besten. Und wir haben den wirklich extrem durchgeplant gehabt. Und dann saßen wir da und haben geschrieben und dann auf einmal, naja, was soll man sagen? Also die Autoren, die jetzt diese Folge hören, die kennen das mitunter sicherlich, dass die Charaktere halt mal machen, was sie halt wollen. Ja, wir haben dann festgestellt, dass jegliche Planung dagegen dann mitunter einfach versagt. Und ja, haben den Charakteren dann ihren Willen gelassen und naja, was soll man sagen? Vier, eins, die vier. Wirklich gut. Also von daher haben wir wohl was richtig gemacht, den Charakteren danach zu geben. Ja, und jetzt ist es so, bei Fea 2 haben wir das tatsächlich schon ein bisschen lockerer gesehen. Also apropos nochmal vielleicht zur Erklärung. Also Fea steht im Prinzip nur für Fenja und Svea. Also es ist einfach nur eine Kombination von unseren Namen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das jetzt irgendwie projektmäßig auch immer zusammenhängt. Das war halt bisher jetzt bei Band 1 und Band 2 einfach der Fall gewesen, aber ja, das wollte ich nur gerade nochmal erklärt haben, weil das immer zu Verwirrung ein bisschen sorgt. Ja, bei Fea 2 waren wir dann so ein bisschen lockerer schon gewesen, was das angeht. Und jetzt sitzen wir ja tatsächlich, wie du ja schon gesagt hast, an Fea 3. Und ja, da haben wir tatsächlich so Platzhalter-Sachen eingefügt, wie, ah ja, die treffen sich halt. Und haben das gar nicht weiter thematisiert in dem Moment, wo wir es geplottet haben, weil sie treffen sich halt. Und bis wir zu diesem Punkt kommen, wo die sich treffen, haben die Charaktere in der Zwischenzeit sowieso schon, keine Ahnung, was geändert und sich überlegt, was sie anders machen wollen. Und wir schauen dann, wie Stand der Dinge ist, was die Charaktere dann gerne in dem Moment tun möchten. Ja. Ach so, und noch wegen Streit. Streiten in dem Sinne nicht.
Diskutieren.
Diskutieren, genau, ja. Also bei Band 1. hatten wir es noch so gehabt, dass wir da, ich nenne es mal ein bisschen erstmal zusammenfinden mussten, also schreibmäßig. Das ist schon nochmal was anderes, weil man ja, also wir schreiben auch einfach in unterschiedlichen Bereichen auch, also dass ich ja wirklich eher einen anderen Spannungsbogen habe und dass die Svea ja auch einfach super toll auf Flausch schreiben kann, ist so gar nicht meins. Also ich kann es einfach nicht schreiben, wie wir jetzt auch schon wieder festgestellt haben. Und ja, wir mussten bei Band 1 da erst noch so ein bisschen zusammenfinden und da haben wir halt eher so rumdiskutiert, dass wir dann überlegen mussten, okay, und mittlerweile, ich sag mitunter auch einfach Sachen so, ja, also gut, das kann ich jetzt nicht sagen, ohne zu spoilern jetzt bei Band 3. Wir hatten nämlich tatsächlich jetzt schon wieder so einen Fall gehabt. Ich sage da manchmal einfach so was lapidar dahin, meint es aber tatsächlich anders. Ja, da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen, dass ich es nicht wortwörtlich so gemeint habe, also dass es auch in meinem Kopf tatsächlich anders ist, als wie das, was ich gerade ausgesagt habe. Also ich bin dann so ein bisschen flapsig manchmal in meinen Formulierungen und verallgemeinere das dann gerne mal, was dann passiert. Aber da haben wir mittlerweile echt gut zusammengefunden. Und genau, ansonsten ist es halt einfach, dass wir mittlerweile wirklich gucken oder dann halt einfach reden. Also das sind die Möglichkeiten, die wir haben. So Optionen oder Tor 1, 2 und 3. Welches nehmen wir jetzt und welches macht storymäßig einfach am meisten Sinn? Genau, das funktioniert aber auch echt richtig gut. Und es ist auch ein richtig schönes, harmonisches Zusammenschreiben. Und irgendwie, vielleicht weil wir auch einfach so gut befreundet sind, dass das einfach so auch so ein Flow entwickelt. Das Schreiben selbst und auch diese Charaktere, die interagieren ganz anders miteinander und untereinander. Vor allen Dingen, weil man ja auch nicht weiß, was man als Szene auch zurückbekommt. Ich meine, klar, man hat es abgesprochen, aber dann trotzdem zu lesen, was dann bei rumkam, ist dann nochmal was anderes und so ein bisschen so wie ein Ü-Ei. Und auf diesen Ü-Ei baust du ja dann weiter auf. Also es macht wirklich sehr viel Spaß.
Ja, vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen, also Finja, Quatsch, Feja 1 und 2 ist die Undesired Risk-Reihe, richtig?
Genau, das war jetzt Undesired Risk mit dem Mael und mit dem Jascha.
Genau. Und ist dann das dritte Projekt, woran ihr gerade schreibt, was komplett Neues?
Es sind tatsächlich Nebencharaktere, die in Band 1 und Band 2 vorkamen. Ich denke, das kann ich auch verraten. Ja, ist ja kein Geheimnis mehr. Das ist einmal der Dirk und der Linus. Und da hat sich dann natürlich noch ein Polizist dazu gesellt, weil wir brauchen ja einen Polizisten. Das ist dann der Samuel, ja. Aber die Story ist komplett losgelöst und auch die anderen beiden, also ja, klar, die tauchen dann namentlich auf, aber die erscheinen tatsächlich bisher vielleicht kommen sie ja doch nochmal drin vor, das weiß ich jetzt noch nicht, wie die Charaktere sich entscheiden. Aber das kann komplett unabhängig davon gelesen werden.
Also wird es eine Dreierbeziehung?
Ich verrate an der Stelle jetzt nichts mehr.
Ich bin schon mal die Autorin da. Gut, ich lasse mich überraschen. Wie ist es denn? Hat eine von euch eine Idee? Setzt ihr euch zusammen? Also jetzt weiß nicht, bei Undesired Risk 1 habt ihr euch zusammengesetzt und sagt, ach, wir würden gerne mal was zusammenschreiben? Also wie kam es denn überhaupt dazu zustande?
Ja, dass ich eine Idee hatte und es wäre so lange genervt habe, bis sie einfach nachgegeben hat und irgendwann auch begeistert war von der Idee.
Oh.
Ich habe auch noch eine neue Idee, die komplett losgelöst jetzt wirklich von dieser ganzen Thematik ist. Ich bearbeite sie da auch schon fleißig mit. Aber aktuell haben wir ja noch ein Projekt, also mal gucken, was danach kommt und ob ich sie noch überzeugt bekomme.
Armes Wehr.
Ja, ein wenig schon.
Du bist ja, das hatte ich ja angekündigt gehabt, mittlerweile nicht mehr nur Autorin, sondern auch Coverdesignerin. Und wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das kam daher, dass ich einen Beruf gelernt habe tatsächlich, der gar nicht so meins ist. Also das rührt wirklich so ganz, ganz weit in meiner Vergangenheit, weil bei meinem leiblichen Vater vor allen Dingen der Glaubenssatz einfach da war, dass halt so gerade so kreative Berufe, dass es halt einfach brotlose Kunst ist, was zum Teil ja auch stimmt, aber hey, wenn es dich glücklich macht, warum sollst du was lernen? Also gerade so BWL oder irgendwie so, womit du halt nichts anfangen kannst. Also womit du zwar geldlich was anfangen kannst, aber halt einfach nicht, es gibt hier halt nichts. Das sehe ich halt mittlerweile auch einfach anders und ja, wenn ich damals wirklich frei gewesen wäre und da mehr an mich geglaubt hätte, was ich damals noch nicht habe, dann wäre ich irgendeinen kreativen, hätte ich irgendeinen kreativen Beruf gewählt, was irgendwie eben schon in Richtung Grafikdesign und so gegangen wäre. Ich habe da halt einfach aufgrund falscher Glaubenssätze halt einfach keine Zukunft für mich gesehen und habe es damals nicht gewählt. Und das war jetzt wirklich etwas, wo jetzt durch das Schreiben, was ja einfach nur ein Hobby für mich war, ich auch wieder gemerkt habe, wie gerne ich eigentlich gerade, also so, ich mag Bilder unheimlich gerne. Also ich sehe mir Cover unheimlich gerne an und ich bastel da auch gerne dran rum. Und das war so ein bisschen, ach, ja, wo das so kam, so, es wäre schön, wenn man das auch selbst machen könnte, so ein bisschen. Das kam dann auf beim Schreiben. Und dann war es so, dass jetzt, wo ich schwanger geworden bin, ich einfach gesagt habe, hey, ich bin jetzt gerade eh raus aus meinem Job, der sehr gut bezahlt ist, das muss man natürlich sagen. Also dahingehend war die Aussage von meinem Vater, leiblichen Vater, halt richtig. Also es ist ein toll bezahlter Job gewesen, wo ich aber einfach gesagt habe, okay, jetzt habe ich hier Mutterschutz, jetzt habe ich hier Elternzeit und ich habe das wirklich als Neuorientierung einfach genutzt, bin in mich gegangen und habe halt wirklich mich gefragt, okay, macht dich das noch glücklich? Und es war wirklich so, dass ich erstmal zurückgegangen bin, also dass ich glaube, nach 2 Jahren habe ich es probiert, genau. Ich hatte 2 Jahre erst Elternzeit, habe es danach wirklich versucht, wieder arbeiten zu gehen, also Teilzeit. Und habe dann festgestellt, dass sich das überhaupt nicht mehr richtig anfühlt. Und das war wirklich so der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert so hinten und vorne nicht mehr für mich. Und wo ich einfach diesen Schritt jetzt gewagt habe und gesagt habe, also ich hatte parallel schon eine Weiterbildung auch gemacht gehabt. Also ich habe mich jetzt wirklich online als Grafikdesignerin weitergebildet. Und das war so im Prinzip der letzte Anstoß, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe der ganzen Sache jetzt eine Chance, dass ich wirklich selbstständig bin, sowohl als Autorin als auch als Coverdesignerin.
Fiel dir denn der Schritt in die Selbstständigkeit jetzt, also ich meine, ja, du hast dich neu orientiert, aber hattest du trotzdem Ängste gehabt? Fiel es dir trotzdem irgendwie schwer oder da hast du so einfach gesagt, ist egal, ich möchte glücklich sein, und wir ziehen das jetzt durch?
Ja, sowohl als auch. Also ich weiß für mich, es fühlt sich richtig an und ich weiß für mich, das war jetzt erstmal die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Es ist aber auch nach wie vor noch so, also ich bin gerade noch in der Elternzeit. Also ich bin jetzt im Prinzip noch in der Elternzeit. Ich habe die auf 3 Jahre verlängert und nach der Elternzeit bin ich dann im Prinzip selbstständig. Es ist so, dass ich, je nachdem, an welchem Tag du mich fragst, schwanke ich zwischen einem, das war die beste Entscheidung meines Lebens und einem, oh je, was habe ich da bloß angestellt? Also ich bin da gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber man muss auch sagen, da bin ich jetzt halt auch einfach weiter als damals, wo ich sage, ja, okay, klar, ich brauche irgendwo natürlich Geld und muss natürlich irgendwo, ne, meine Kosten auch bezahlen. Oder auch möchte ich persönlich möchte auch einfach einen Beitrag hier in unsere Beziehung oder, ne, reinfließen lassen in unser Haus. Es muss aber erstmal natürlich, also ich muss dem Ganzen auch eine Chance geben. Also, dass das wirklich auch erstmal ans Laufen kommt und so weiter und so fort. Und es gibt so Einzelfälle, ja, die mag es geben, dass man wirklich direkt ein Buch raushaut oder man ist direkt von jetzt auf gleich eine total gefragte Coverdesignerin. Auf mich trifft das jetzt weder noch zu, dass man da keine Ahnung, wie viel Umsätze im Monat generiert. In der Regel ist das ja tatsächlich ein Marathonlauf und ja, also von daher, ich bin aber guter Dinge, dass sich das positiv entwickeln wird. Sonst hätte ich es tatsächlich nicht gemacht.
Und welche Art Cover bietest du an und für wen sind die so gemacht?
Was ich aktuell mache, also ich richte mich erst einmal natürlich an Self-Publisher, weil ich das natürlich auch einfach kenne und ja auch einfach selbst auch mache. Und dann halt eben schwerpunktmäßig auch auf Romance. Aber wie gesagt, ich liebe einfach Bilder und mir ist es wirklich, also dahingehend relativ egal, was für ein Cover ich designe. Also wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten alles machen. Also früher oder später ist das Plano alles.
Wie funktioniert denn der Prozess von der Anfrage zum fertigen Cover? Magst du da ein paar Einblicke geben?
Sehr gerne. Das ist einfach so, dass ich am besten über Instagram angeschrieben werde oder angesprochen werde und wir uns dann einfach austauschen. Am besten, dass du mir dass derjenige mir seine Vorstellungen nennt. Hilfreich ist es immer, wenn man da so ein bisschen weiß, was die No-Gos sind. Gerne auch an Beispielen einfach festgemacht, damit man sich die auch einfach angucken kann. Und genauso, in welche Richtung man sich etwas vorstellt. Und dann ist natürlich auch total wichtig, dass ich einen Zeitrahmen weiß, also bis wann das Cover fertig sein muss. Und ja, zukünftig wird es natürlich auch einen Fragebogen diesbezüglich geben, aber den gibt es aktuell leider noch nicht. Das ist wieder bei der Zeitfrage. Genau, und dann setze ich mich im Prinzip an die Arbeit, entwickle 2 Entwürfe. die ich den Autorinnen zur Verfügung stelle. Und dann wird von den beiden Entwürfen einer ausgesucht und in dem nehme ich dann die Änderungswünsche vor. Und auch dabei bleibe ich im engen Kontakt. Das ist vielleicht ein bisschen abweichend zu anderen Designern, weil das ist so ein bisschen so ein Punkt manchmal, der mir als Autorin einfach auch gefehlt hat, da nochmal einfach mehr mit einbezogen zu werden in diesem Gestaltungsprozess. Also bei mir kann es durchaus passieren, dass dann erstmal über Instagram nochmal Fotos geschickt werden und dann nochmal Fragen gestellt werden, in welche Richtung wir jetzt gehen. Und dass da vielleicht auch mal eine Sprachnachricht von mir kommt. Also da sollte man bei mir durchaus drauf gefasst sein. Genau, und danach bleiben wir im Austausch und so entwickelt sich dann nachher dann ein sehr schöner Endentwurf.
Und ist es so, dass dein Cover dann für E-Book und Print genutzt wird oder gibt es da Unterschiede? Ich kenne mich da ja absolut nicht aus.
Ja, genau, das ist noch eine Vorgabe, die ich natürlich am Anfang brauche. Die würde ich aber im Zweifel, wenn ich merke natürlich, dass mir irgendetwas fehlt. Also ich bleibe da wirklich in sehr engen Austausch mit den Autoren, auch mit denen ich bisher schon zusammengearbeitet habe. Da frage ich dann einfach nach, auch wenn mir irgendwas fehlt oder ich merke, da ist irgendwas untergegangen. Dann melde ich mich einfach. Und das wäre nämlich genauso eine Frage, wo ich dann nachhake, okay, hey, was ist denn geplant? Ist jetzt von Seiten des Autors einfach E-Book-only geplant oder ist es auch geplant, einen Print noch zusätzlich rauszubringen? Weil entsprechend lege ich die Datei ja ganz anders an. Idealerweise, wenn der Autor auch schon weiß, inwiefern, zu welchem Anbieter er geht und wie das Format ist. Das Format ist natürlich auch noch ganz wichtig. Da gibt es ja sehr viele verschiedene.
Und wie viel kostet ein Cover bei dir?
Da habe ich Preis für E-Book only 250 € und mit Print, also Print und E-Book dann für 280 €. Und dann aktuell habe ich noch eine Aktion, das ist -10% Rabatt bis Ende Mai.
Ah ja, also perfekt, wer sich diese Folge anhört, gleich vorbeischauen. Und wo kann man deine Cover und alle Informationen zu deiner Arbeit finden?
Ja, aktuell auf Instagram, da habe ich einen separaten Account erstellt und dann habe ich tatsächlich auch eine Webseite, die, da sind wir wieder dabei, ne? Arbeiten mit Kind, schwierig, weil die Zeit, die du hast, also entweder muss ich mich halt entscheiden, ja, mache ich jetzt meine Webseite oder schreibe ich jetzt gerade oder designe ich in der Zeit ein Cover. Es ist schwierig, also rein theoretisch gibt es eine Webseite, die müsste aber halt, also die ist halt bisher, ich gebe es zu, hinten rüber gefallen. Also aktuell wahrscheinlich auf Instagram.
Also wenn man ein Cover von dir machen lassen möchte, dann kontaktiert man dich, das hast du ja schon gesagt, am besten über Instagram. Wie heißt du denn dort?
Genau, das ist Fenja Wächter und dann Cover Design. Man erkennt es aber auch, ich habe es von dem Design her ähnlich gestaltet, also vom Aussehen her, von diesem Logo, habe ich ähnlich gestaltet, auch wie mein Autorenprofil. Also überall, wo so dieser Wolf irgendwie begegnet, das bin dann ich.
Genau, wir werden es auch in unsere Beschreibung verlinken. Also wer da neugierig ist, kann da reinschauen und dann direkt zu dir draufklicken. Und wenn du jetzt mal nicht schreibst oder Cover designs, was machst du denn dann gerne, wenn du die Zeit dafür hast?
Ja, also ich verbringe natürlich auch sehr gerne sehr viel Zeit mit meinem Kind. Es ist einfach, ja, das klingt jetzt doof vielleicht, aber es ist einfach ein schöner Lebensinhalt. Also ein Kind zu haben, hat mein Leben wirklich sehr verändert. Und ich könnte, ja, es gibt mir einfach auch unheimlich viel. Und die Zeit, die man zusammen verbringt, das war übrigens auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich diesen Schritt gemacht habe, weil mir diese Zeit einfach auch sehr wichtig ist. Dass ich sagen kann auch, also gerade jetzt, also wenn ich selbstständig bin, dann habe ich nicht den Druck von einem Arbeitgeber hintendran, der mir sagt, ja, hey, aber du hast jetzt hier einen Arbeitsvertrag, du musst jetzt montags und keine Ahnung, mittwochs oder dienstags arbeiten kommen, von bis. Wenn mein Kind jetzt morgens zu mir sagt, du Mama, ich will nicht in die Kita oder ich fühle mich gerade nicht, wer selbst Kinder hat, der weiß, wie schwierig das mitunter ist, wenn man da einfach in diesem, ja, Konflikt steht, was mache ich denn jetzt? Weil ständig auf Arbeit krank melden kann man sich auch nicht. Und so ist es, dass ich einfach die Freiheit und diesen Luxus habe, dass ich sagen kann, hey, okay, dann schieb ich meine Arbeit. Und ich kann sie mir gerade wirklich komplett frei einteilen und kann entscheiden, ja, okay, dann bleibst du heute halt einfach daheim. Und das habe ich ja wirklich schon ganz oft gemacht, wo ich gesagt habe, ja gut, dann ist es jetzt gerade einfach so. Und ich muss aber auch kein schlechtes Gewissen gegenüber Dritten haben. Also sind wir wieder auch wieder bei dieser Fair oder mit der Svea bei dieser Thematik, dass sich dann einfach für mich einfach ein Druck aufbaut, wenn da einfach noch andere involviert sind, als wenn ich einfach diese Entscheidung für mich selbst treffen kann. Und mir ist das einfach unheimlich wichtig, dass auch mein Kind da nicht das Gefühl hat, es wird aus dem Haus geschmissen und es muss jetzt einfach gehen. Also für mich jetzt einfach, weil da jetzt irgendwas hinten dran steht, was jetzt irgendwie wichtiger ist. Und das ist für mich einfach nicht, wo ich einfach sage, für mich, mein Schwerpunkt liegt, also Schwerpunkt, das klingt jetzt auch wieder doof, das liegt jetzt aber einfach auf die Qualitätszeit mit meinem Kind. Und das ist mir einfach wichtiger und das geht mir einfach vor, auch vor meiner Arbeit einfach. Also ja, und die Frage, was ich dann gerne mache, ist dann im Prinzip, dass wir ja klar Zeit miteinander verbringen. Wenn ich dann wirklich noch mal Zeit für mich hätte, habe, wie auch immer, grundsätzlich bin ich sehr gerne kreativ. Also ich zeichne auch und ich male auch gerne mal was. Kann man übrigens auch mit Kind. Wobei das dann meistens nie lange anhält. Und wir sind einfach, also wir wirklich als Familie sind auch einfach unheimlich gerne draußen unterwegs.
Ja, das klingt doch sehr schön. Wie könntest du dir denn auch vorstellen, wenn du sagst, du zeichnest gerne, malst gerne, auch noch in die Richtung was Professionelles zu machen, also das dann auch noch irgendwie anzubieten, so Illustrationen zum Beispiel, oder ist das dann wirklich nur für dich?
Ja, tatsächlich war es mal angedacht gewesen, aber da sind wir wirklich bei ganz, ganz ferner Zukunftsmusik, wenn ich irgendwann mal die Zeit dafür habe. Das ist so ein Ding auch von mir. Ich verrenne mich da einfach unheimlich gerne auch in Ideen. Ich bin dann ganz schnell begeistert von etwas und stürze mich dann da rein, und merke dann, ups, du hast aber gar keine Zeit dafür und sowieso und überhaupt, wie willst du das denn jetzt alles, bewältigen? Da ist tatsächlich mal, dass ich irgendwann vielleicht, aber dann wirklich eher, dass ich es auf meine Bücher beziehe und dass ich dann im Prinzip noch was dazu einfach anbiete, so als Gimmick oder keine Ahnung, dass ich dann vielleicht auf Patreon auch gehe und das halt wirklich da dann halt eben auch einfach Bilder zu meinen Büchern gibt. Übrigens, ein ganz großer Traum von mir ist ja, ich liebe ja tatsächlich Comics. Ich bin mit Comics groß geworden und ich weiß nicht, kennst du den Splitter Verlag? Ja, das wäre ja sowas. Wenn ein Buch von mir wirklich so, ach, und noch toller wäre es natürlich, wenn ich das auch gezeichnet hätte. Gut, das ist jetzt total abwegig an der Stelle. So weit bin ich noch lange nicht. Aber das wäre so, das ist, ja, das ist so ein Träumchen, ne? Träume darf man ja haben.
Ja, genau. Warum nicht? Vielleicht durch irgendeine glückliche Fügung oder wer weiß, wird es sich erfüllen. Du hast Patreon angesprochen. Bist du denn schon dort oder ist es so etwas, wo du sagst, da würdest du gerne in Zukunft hingehen?
Also ich bin da als Kundin, als Nutzerin, bin ich da unterwegs, ja. Aber ich habe da selbst noch keine Seite als Autorin oder als Cover-Designerin. Ich finde es so ein bisschen schwierig. Ich müsste für mich wirklich das Gefühl haben, dass ich dann den Personen, die sich bei mir anmelden, auch einen Mehrwert generieren kann. Und solange ich davon nicht überzeugt bin, also wenn ich jetzt wirklich wüsste, okay, ich mache jetzt hier wirklich 1A-Bilder, wo ich persönlich selbst Kundin von mir selbst werden würde, weil ich die so toll finde, dann weiß ich, okay, ich hätte jetzt hier einen Mehrwert generiert. Dann wäre das etwas, wo ich, sage ich mal, dann fein mit wäre und würde dann wirklich mich hinstellen können und könnte hinter diesem Produkt stehen und sagen, ja, okay, und dafür kann ich jetzt aber auch Geld verlangen, einfach weil das halt, ja. Ja, und solange das halt nicht der Fall ist, dass ich wirklich da weiß, ich kann hier einen Mehrwert generieren, würde ich das nicht machen.
Für alle, die Patreon noch nicht kennen, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Es ist eine Plattform, auf der Künstler, und das können AutorInnen sein, das können KünstlerInnen sein, ist wirklich egal, was man macht. Die bieten so unterschiedliche Pakete an, die unterschiedlichen Preis haben. Und genau, für ein Paket, das bezahlt man dann monatlich. Das sind, weiß ich, ich glaube, zwischen 3 € und 15 € ist alles möglich. Und dann hat man halt unterschiedliche Abstufungen. Das Günstige ist dann meistens, weiß ich nicht, vielleicht so eine Vorabschau in irgendwelche Kapitel rein, man sieht vorab das Cover oder kann bei irgendwas mitentscheiden, und desto höher das geht, ist es dann manchmal so, wenn ein neues Buch veröffentlicht wird, bekommt man das dann zugeschickt oder noch irgendwas anderes Exklusives, genau, was dann halt den KünstlerInnen so ein festes monatliches Einkommen gibt und womit man halt auch Wertschätzung ihnen gegenüber zeigen kann und genau, womit sie halt auch wissen, das Geld haben die monatlich, damit können sie dann planen. Ist das so ungefähr richtig?
Genau, ja, das fasst es gut zusammen. Ja.
Ja, dann kommen wir nochmal zurück zum Schreiben. Auf was können wir uns denn als nächstes von dir freuen?
Ja, als nächstes kommt der Leo raus. Das ist ein Band von die Alphas von Yellowknife. Und danach, ja, arbeite ich ja gerade wirklich mit der Svea unter Hochdruck an Fea 3. Und ansonsten hätte ich für dieses Jahr eigentlich noch Betrayal 3 tatsächlich geplant, aber ich muss zugeben, damit habe ich tatsächlich noch nicht angefangen. Also als nächste Veröffentlichung wirklich die jetzt noch, ja, ich hoffe, im Juni erscheinen wird, ist der Leo.
Ja, ich freue mich schon sehr. Ich freue mich aber auch auf Betrayal 3, gebe ich ehrlich zu. Gibst du denn, also wenn du in so ein Jahr startest, nimmst du dir dann vor, okay, so viele Veröffentlichungen möchtest du ungefähr schaffen. Diese Veröffentlichung möchtest du auf jeden Fall schaffen. Also, oder sagst du einfach, ach, mit Kind kann man das Leben sowieso nicht so wirklich planen. Ich lasse es auf mich zukommen.
Nee, ich plane wirklich schon, dass ich wirklich sage, okay, also eigentlich für dieses Jahr, eigentlich, habe ich 6 Bücher geplant gehabt. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich die nicht schaffen werde. Also, das ist jetzt schon absehbar. Da ist zu viel. Die ersten 3 Monate, da sind wir nämlich genau wieder dabei, war irgendwie die Hälfte von der Zeit war Junior daheim gewesen. Also, so halb-halb war das gewesen. War schwierig. Und von daher, ja. Also ich plane eigentlich grundsätzlich für jedes Jahr 6 Bücher. Geklappt hat es bisher noch nie. Und dieses Jahr, also wenn ich 5 dieses Jahr schaffe, dann ist gut. Und ich plane auch, welche Bücher ich eigentlich schreibe. Wobei mitunter habe ich dann immer so einen Slot oder so einen Wackelkandidaten, wo ich dann sage, okay, den könnte ich jetzt auch austauschen.
Naja, ich meine, das ist ja schon eine Hausnummer, ne? Ich meine, wenn 6 Bücher, das wären ja alle 2 Monate eins. Das finde ich schon ordentlich.
Ja. Das ist sportlich, vor allen Dingen mit Kind. Also ohne Kind wäre das vielleicht noch machbar gewesen. Also es war tatsächlich, ich glaube, 2019 war das, wo ich ja die Fatum-Reihe rausgebracht habe. In dem Jahr habe ich wirklich also 4 Bücher unter Fenja und dann halt noch unter Klarnamen meine Dämonen, da war ich wirklich bei 5 Büchern und das hat auch wirklich zeitlich gut geklappt. Also, dass ich da auch nicht irgendwie wie jetzt dann auf dem Zahnfleisch gehe, um das dann halt doch irgendwie veröffentlichen zu können. Es ist ein Riesenunterschied mit, ob man ein Kind daheim hat oder nicht. Also, es gibt natürlich auch Kinder, da funktioniert das ganz anders. Das ist halt aber total individuell.
Veröffentlichst du denn jetzt nur noch Bücher unter Fenja oder auch noch welche unter deinem Klarnamen?
Nee. Also aktuell nur unter Fenja und auch die Bücher, die unter meinem Klarnamen draußen sind, die müsste ich eigentlich mal zurückziehen und irgendwann gehe ich die wahrscheinlich wieder an und überarbeite die aber wirklich von Grund auf nochmal, weil ich einfach da sehr dran hänge. Also da reden wir wieder von diesem Traum, der alles losgetreten hat sozusagen. Deshalb hänge ich da auch unheimlich dran, aber ja, dafür fehlt mir einfach gerade die Zeit.
Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen von unserem Teil 2. Es ist ja aber auch nicht komplett das Ende, sondern du stellst uns ja noch in der nächsten Folge deine 8 Fakten vor. Also wer noch gerne mehr über Fenja die Person kennenlernen möchte, sollte auf jeden Fall in den nächsten Teil reinhören. Ansonsten, Fenja, vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, liebe ZuhörerInnen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!
Tschüss!